Ich check das einfach nicht. Wer soll denn aus diesen Zahlen schlau werden?
Freddy, hier hast du dich versteckt. Oh, sorry, ich wollte dich nicht erschrecken.
Schon gut. Was gibt's denn? Ich habe echt viel auf dem Zettel gerade.
Ja, ja, weiß ich doch. Deswegen hatte ich uns ja einen Termin für heute Morgen eingestellt.
Termin? Shit. Was denn jetzt schon wieder für ein Termin?
Oh, tut mir leid. Den habe ich wohl verpennt.
Verpennt? Schön wär's. Das würde bedeuten, dass wir zum Schlafen kommen.
Offensichtlich hast du das. Gutes Stichwort. Genau deswegen wollte ich ja auch mit dir sprechen.
Wie bitte? Was soll denn das jetzt heißen?
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du in letzter Zeit öfter mal verpennst. Du kommst später, gehst früher. Ich krieg das ja alles mit, weißt du? Letzte Woche warst du gar nicht da. Da mache ich mir natürlich schon Gedanken.
Ja, natürlich.
Ich wünschte, er hätte sich mal Gedanken gemacht, bevor er uns dieses Mammutprojekt aufhalst, das eine komplette Abteilung 7 Tage die Woche beschäftigen könnte.
Ist denn alles okay bei dir?
Ja, klar. Klar. Alles okay.
Ist es okay? Wohl eher. Es tut gleichmäßig weh.
Gut, gut, das wollte ich hören. Wir sind also noch im Zeitplan?
Zeitplan?
Ja, mit dem Projekt meine ich. Oh. Mann, Freddy, das muss doch wirklich alles glatt laufen, ha? Huh? Du weißt, wie wichtig der Kunde für uns ist. Ich zähle auf dich. Lass mich jetzt nicht hängen.
Du könntest doch echt mal eine neue Platte auflegen, Chef.
Ach so, ja. Also, nein, mach ich nicht. Das läuft.
Alles im grünen Bereich also?
Alles im grünen Bereich.
Guter Mann. Ich wusste doch, dass es die richtige Entscheidung war, dir diese Sache anzuvertrauen. Ja. Toll. Dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Du schreist einfach, falls was ist, ja?
Klar, klar, ich schreie.
Aber nicht zu laut, ja?
Wir hätten es ihm sagen sollen. Das war die Gelegenheit.
Die Gelegenheit, das Projekt wieder zu verlieren, ja. Dass die Kleine keine 3 Stunden durchschläft und ständig krank aus der Kita geholt werden muss, das interessiert doch den Chef nicht. Das ist unser Problem.
Spätestens am Freitag wird's sein Problem. Die Deadline halten wir nie im Leben.
Müssen wir aber. Wenn wir das Ding hier in den Sand setzen, dann können wir uns gleich einen neuen Job suchen. Das hier ist unsere Chance zu zeigen, was wir drauf haben. Wir müssen die nutzen.
Dann brauchen wir Hilfe. Und zwar schnell. Wir haben uns hier mächtig verhoben. Das weißt du genauso gut wie ich.
Oh. Es ist zu spät. Wenn wir jetzt nach Hilfe fragen, dann will der Chef doch wissen, warum wir jetzt erst damit ankommen. Und zack, sind wir das Projekt los.
Bist du sicher, dass er da so rigoros ist?
Bist du sicher, dass er es nicht ist?
Der Punkt geht an dich. Und was machen wir jetzt?
Keine Ahnung. Beten?
Big Boss Theory. Drum prüfe, wer sich ewig bindet.
Dein Team läuft wie eine gut geölte Maschine. Ihr haltet alle Deadlines. Ihr erreicht scheinbar mühelos alle Zielvorgaben. Probleme, Belastungen oder Befindlichkeiten. Sowas gibt's in deinem Team nicht. Klingt beinahe zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, das könnte daran liegen, dass es ziemlich wahrscheinlich auch nicht wahr ist. Wenn du als Führungskraft von Problemen, Belastungen und Befindlichkeiten so rein gar nichts mitbekommst, heißt das nämlich nicht, dass sie nicht da sind. Unter Umständen heißt das nur, du siehst sie nicht. Du hörst Big Boss Theory 2. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Ich bin Viktor Redman und ich darf dich auch heute wieder durch diesen Podcast führen, wo wir in jeder Folge einen Teilaspekt von Mitarbeitendenbindung untersuchen. Schon in der letzten Folge haben wir festgestellt, Teambuilding ist kein Event. Teambuilding ist ein Prozess. Ein Prozess, der niemals wirklich endet. Damit Mitarbeitende nicht nur gern kommen, sondern auch gern bleiben, braucht es ein Arbeitsumfeld, das von Vertrauen und Sicherheit geprägt ist. Lunia Hara ist Expertin für Modern Leadership und empathische Führung. Sie weiß, Mitarbeitende verlassen keine Arbeitsplätze. Mitarbeitende verlassen Führungskräfte. Heißt im Umkehrschluss, stimmt das Verhältnis der Führungskraft, dann stimmt meist auch das Arbeitsumfeld. Liebe Lunia, lass uns doch direkt mit der spannendsten Frage anfangen. Wie schaffe ich als Führungskraft ein Arbeitsumfeld, wo Leute gerne bleiben und wo sie vor allem auch gut und gerne zusammenarbeiten? Wie kriege ich das hin, dass Leute sagen, so ist es gut, so kann es bleiben?
Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ich glaube, ganz wichtig ist da das Thema Offenheit und Vertrauen. Ja, also, weil wenn ich in einem Umfeld bin, wo man mir vertraut und wo ich auch anderen vertrauen kann, fühle ich mich sicher. Und das ist das eigentlich das A und O aus meiner Sicht. Und ja, das ist die Frage, wie stellt man das her? Also einerseits, indem man sich selber persönlich bemüht, zu jeder einzelnen Person Vertrauen herzustellen. Weil wenn ich zu jeder einzelnen Person ein Vertrauensverhältnis habe, habe ich auch zu dem gesamten Team. Und da erkennt man oft Unterschiede, wenn manche Führungskräfte vielleicht doch dann Leute haben, die sie sympathischer finden, mit denen sind sie enger und mit anderen nicht. Das zahlt eben nicht auf Vertrauen ein, was ja nicht heißt, dass man jetzt nicht irgendwie Personen sympathischer finden kann. Aber ich sollte mich eigentlich bemühen, zu jedem in meinem Team ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis herzustellen. Und mit der einen Person geht's vielleicht ein bisschen weiter, weil wir uns persönlich Themen haben. Und bei der anderen Person kann es auch weniger sein. Aber um Vertrauen aufzubauen, finde ich einmal wichtig, ich kann Vertrauen schenken. Damit meine ich weg von, du musst mir erstmal was beweisen, damit ich dir vertrauen kann, sondern wirklich aussprechen. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Du bist hier, weil ich dir vertraue, weil ich weiß, dass du diesen Job gut machen kannst. Deswegen bist du hier bei uns und ich vertraue dir. Mach, was du denkst, was richtig ist für das Projekt, für die Organisation, für das Team. Und wenn du Probleme hast, komm zu mir. Aber ansonsten, ich vertraue dir. Vertrauen ist eine Entscheidung, ja, ob ich jemand vertrauen möchte oder nicht. Und dann aber auch darauf hinweisen, ja, dass Fehler passieren können. Und sich auch nicht vermeiden lassen. Aber dafür ist man ja auch als Führungskraft da, auch in solchen Situationen beiseite zu stehen und zu unterstützen, Fehler dann halt nochmal aufzulösen. Ich glaube, das ist der Moment, wo am meisten Vertrauen entsteht, wenn ich das Gefühl habe, hey, meine Führungskraft duckt sich nicht weg, sondern macht den Rücken gerade. Im Gegenteil, stellt sich sogar vor mir und sagt, okay, ich übernehme die Verantwortung, weil es ist mein Team und der Fehler ist in meinem Team passiert. Ich habe es leider zu oft erlebt, dass dann halt eher gesagt wird, naja, das war Person X, wo ich sage, naja, es ist Person X, aber es ist ja trotzdem dein Team und du bist gesamtverantwortlich. Das ist eigentlich eine ganz schlechte Haltung für eine Führungskraft, das auf Einzelpersonen zu schieben. Um Vertrauen herzustellen, ist es wichtig, in Vorleistung zu gehen als Führungskraft. Das heißt, ich muss auch Offenheit demonstrieren, weil das gibt der anderen Person das Gefühl, hey, ich darf das auch machen. Das ist die Einladung. Du kannst auch mit mir offen sprechen. Du kannst auch über deine Sorgen, Probleme oder Herausforderungen, die du hast, sprechen. Das heißt, ich gehe da als Führungskraft vorbildlich voran, indem ich sage, hey, ich hatte heute keinen so guten Tag. Und deswegen war vielleicht die Präsentation nicht so toll, um einfach zu signalisieren, wir dürfen uns auch sowas mal sagen, dass wir mal vielleicht nicht 100% da sind, sondern nur 80 oder 70%, was normal ist.
Woran merke ich denn als Führungskraft, wie es um das Vertrauen und die Sicherheit im Team bestellt ist? Gibt es da irgendwelche Gradmesser, an denen ich ablesen kann, ob ich mit meinen Leuten auf einem guten Weg bin?
Ich glaube, dass wenn es so ist, dann merkt man es ziemlich schnell, weil dann Mitarbeitende tatsächlich ehrlicher mit einem sprechen, also auch ehrliches Feedback geben, was halt unangenehm sein kann. Das habe ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal erlebt, das bei Mitarbeitenden, wo ich dann dachte so, huch, wo kommt das denn jetzt her? Und man dann merkte so, ah, alles klar, du hast das verursacht, dass sie so offen sind, weil offensichtlich haben sie ja das Vertrauen, dass sie so mit dir offen sprechen können. Was ja letztendlich gut ist, weil als Führungskraft möchte ich auch lernen und mich weiterentwickeln. Ich habe das auch in einem Team erlebt, wo wirklich Leute, die gar nicht dafür zuständig waren, dann plötzlich ganz aktiv waren, mit Ideen und Lösungen kamen. Und Mensch, könnten wir da nicht auf eine Messe gehen und dort einen Stand und unser Produkt vorstellen? Und das macht dann halt richtig, richtig Spaß, weil man einfach merkt, wie viel mehr Potenzial eigentlich noch in den Leuten da ist, was dann mobilisiert wird und rauskommt, wenn sie einfach dieses Sicherheitsgefühl da haben, dass sie eigentlich so sein können, wie sie sind und einfach ihr Bestes tun, aber auch wagen können, drüber hinauszugehen und sich auch in Gefilde zu wagen, wo sie sich vielleicht noch nicht so sicher fühlen, aber es erstmal äußern und gucken, was sagt denn das Team dazu oder die Führungskraft.
Damit jede und jeder Einzelne so aus sich rauskommen kann, braucht es natürlich schon ein großes Vertrauen, auch untereinander. Nun ist es ja aber so, dass das nicht immer gegeben ist. Man hat ja in Teams auch immer mal wieder Personen, die sind einfach erstmal dagegen. Die sind einfach so. Egal worum es geht, es wird erstmal Nein gesagt. Vielleicht hinter vorgehaltener Hand, aber doch laut genug, dass die KollegInnen das sehr wohl mitkriegen. Was dann?
Dann sollte man Einzelpersonen, die die eigene Vision torpedieren, auf jeden Fall ansprechen. Und zwar direkt ansprechen und da gar nicht drum herum reden. Das ist das, was ich oft feststelle, dass vielen Führungskräften Feedback geben schwerfällt. Ja, und vor allem, wenn es darum geht, wirklich unangenehmes, offenes, ehrliches Feedback zu geben. Aber den kann ich eigentlich immer nur mitgeben. Ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema empathische Führung und aus Sicht empathischer Führung ist Feedback geben Fürsorge. Ich zeige damit meine Fürsorge, weil es mir wichtig ist, dass du dich verbesserst, dass du dich weiterentwickelst, gebe ich dir mein Feedback. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich dir kein Feedback gebe oder mein ehrliches Feedback zurückhalte, heißt es letztendlich, mir ist es so egal, wie du hier performst, ob du dich verbesserst, ob du deine beruflichen Ziele, die du dir gesteckt hast, erreicht hast oder nicht. Ich glaube, das hilft auf der einen Seite, wenn man dieses Verständnis aufgreift von Fürsorge und dass es letztendlich ja auch ein Teil der Weiterentwicklung ist. Manche von diesen Menschen oder die meisten machen es ja nicht absichtlich, ja, oder merken gar nicht, was sie damit anrichten. Sehr wahrscheinlich hat diese Person ein Bedürfnis, was ja nicht erfüllt wird. Und das sollte man rausfinden und gucken, kann man das auf eine andere Art befriedigen. Ja. Aber am Ende dessen, wir sind am Arbeitsplatz und auch bei empathischer Führung bleibt es nach wie vor ein Arbeitsverhältnis. Ja, das heißt Arbeitsleistung gegen Geld. Und wenn sich das nicht ändert auf absehbarer Zeit, dann sollte man schon Konsequenzen ziehen. Weil das letztendlich nicht nur die Person betrifft, sondern ja das ganze Team ja in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da sollte ich als Führungskraft ein Auge drauf haben. Das sind oft Themen, die verschleppt werden, obwohl das Team eigentlich weiß, wo Unruhe ist oder wer Unruhe stiftet. Und man kann immer davon ausgehen, dass einzelne Teammitglieder oder alle das mitkriegen und eigentlich erwarten, dass die Führungskraft etwas macht. Das heißt, es schwächt auch meine Position, wenn ich hier nichts tue.
Würdest du denn sagen, ist es sinnvoll, Erwartungen und Zielsetzungen auch im Team zu diskutieren, also zum Mitgestalten einzuladen? Oder ist es besser, da erstmal eine Art sichere Basis zu schaffen, also eher hingehen und sagen, so Leute, hier ist der Plan, so machen wir das jetzt.
Würde ich tunlichst vermeiden. Ja, es ist natürlich was anderes, wenn jetzt ein CEO von einem großen Konzern etc. mit seinem Team, aber selbst dort wird man ja in irgendeiner Form versuchen, die Belegschaft einzubinden, sei es, dass man Umfragen macht oder ähnliches, ja, dass die Leute das Gefühl haben, wir dürfen hier mitgestalten. Und in einem Team würde ich erst recht das Team die Vision mit erstellen lassen. Es ist natürlich was anderes, wenn es Ziele sind, die von oben vorgegeben sind. Aber da habe ich aber auch eine gute Erfahrung gemacht. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo ich ein Team übernommen habe. Und ich als Führungskraft und Lead dieses Teams eine Umsatzvorgabe hatte. Aber es gab in diesem Unternehmen die Regeln, dass die Teams ja gar nicht wussten, was die Umsatzziele sind. Ja, sie kannten halt nur das Gesamtziel unternehmensweit, so worauf arbeiten wir hin. Aber mein Team wusste nicht, was ich für eine Umsatzvorgabe vom Management hatte. Und ich habe mich gegen diese Vorgabe gestellt und habe meinem Team mitgeteilt, was das Management von uns erwartet, was das Jahresziel ist. Und habe das dann runtergebrochen und habe gesagt, um diese Zahl zu erreichen, müssen wir jedem Quartal so und so viel erreichen und pro Monat so und so viel. Und habe dann jeden Monat ganz transparent gemacht, wo wir stehen, wie weit entfernt. Und das hat die Leute ziemlich motiviert, weil es greifbar wurde. Wenn du möchtest, dass Leute dir folgen, dann solltest du deine Vision auf einmal verständlich machen, aber auch sollte die Vision so sein, dass die Leute sie auch gut finden und dahinter stehen. Und das kannst du am besten sicherstellen, wenn du sie auch von Anfang an beteiligst.
Nun ist es ja heute so, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, dass viele Teams sich gar nicht mehr so oft live sehen, sondern eher über einen Bildschirm. Vielleicht sind nicht mal alle im selben Land. Kann ich in so einem Kontext, wo ich nicht mal eben mit Leuten an der Kaffeemaschine sprechen kann, überhaupt eine vertrauensvolle Basis schaffen und auch dieses Commitment, was du gerade angesprochen hast, aus den Leuten rauskitzeln? Wie gehe ich das als Führungskraft an?
Für die Führungskraft ist es, glaube ich, sehr wichtig, die One-on-One-Termine ernst zu nehmen. Also für mich sind das die wichtigsten Termine im Kalender, um zu wissen, wenigstens einmal die Woche oder zweiwöchentlich, je nachdem, wie oft man sich sieht, sicher zu gehen, wie geht's der Person eigentlich? Und auch in diesem Termin nicht nur übers Projekt zu sprechen, sondern vorneweg mir Zeit zu nehmen, zu fragen, wie geht's und wie geht's vielleicht auch der Katze, dem Hund oder der Familie? Und manchmal sind halt auch so spontane Termine hilfreich, die kommen sehr gut an. Ich habe zum Beispiel eine gute Erfahrung gemacht, wenn mal vom Management eine E-Mail reinkam oder eine Nachricht, die vielleicht weniger positiv war, zu sagen, so Mensch, ich stelle dann Ad-Hoc-Termine bei meinen Leuten im Team ein, um zu sagen, so Mensch, wir hatten noch gerade hier, diese Nachricht wurde gerade verbreitet, wenn es dir Sorgen macht oder Bedarf hast, drüber zu sprechen, ich habe uns mal hier 10 Minuten eingestellt, ist optional, aber wenn du Lust hast, können wir gerne drüber sprechen, ich nehme mir diese Zeit. Und das Gleiche aber auch auf Teamebene, Räume zu schaffen für Begegnungen, wo man halt nicht nur über das Projekt schafft oder zumindest in einem Team-Meeting, bevor man halt über Projekte, Prozesse etc. spricht, auch mal da immer wieder Elemente einzubauen, die eher persönlicher Natur sind. Das heißt, ein Check-in zu machen, um einfach nochmal zu schauen, wie ist jemand da. Dinge, die halt immer auf dem Flur oder in der Kaffeeküche stattfinden, muss man halt inszenieren, muss man halt herstellen. Und das ist halt auch Teil der Arbeit. Und das muss man auch als Teil der Arbeit verstehen. Ich glaube, im Homeoffice wird nochmal viel klarer die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Man hat mal Leute, die sich zurückziehen und eigentlich froh sind, dass sie gar nicht mehr mit irgendwelchen Leuten in der Mittagspause oder so sprechen müssen. Das einerseits anzuerkennen, aber trotzdem auch immer wieder auch diese Leute aus ihrer Komfortzone zu ziehen, weil letztendlich man will ja eine bestimmte Unternehmenskultur schaffen und nicht eine Unternehmenskultur, wo jeder seins macht.
Ein Team funktioniert auf Dauer nur, wenn alle ein gemeinsames Ziel verfolgen und wenn alle einander über den Weg trauen. Haben alle Mitarbeitenden das Gefühl, dass sie offen sprechen können und auch Fehler machen dürfen, dann lassen böse Überraschungen sich auf Dauer vermeiden. In einem solchen Arbeitsumfeld arbeitet man gern und langfristig. Allerdings entsteht ein solches Arbeitsumfeld nicht von allein. Wie so oft ist es auch hier an der Führungskraft, den Ton anzugeben und mit gutem Beispiel voranzugehen. Vertrauen kann man nun mal nicht anordnen. Vertrauen muss man sich verdienen.
Na, Kollege? Hast du wieder mal länger gemacht?
Ach, die Zeit fliegt. Du weißt doch, wie das läuft.
Ja, besser als mir lieb ist. Hast du denn die Kuh noch vom Eis gekriegt?
Was meinst du?
Na, dein neues Mammutprojekt. Freddy ist wirklich ein toller Mitarbeiter, aber das schafft er jetzt nicht mehr allein. Hä? Der sieht kein Land mehr.
Wie bitte?
Ja, vorhin in der Kantine war er kurz vorm Zusammenklappen. Der Arme. Die Entlastung war da wirklich überfällig. Was? Hast du denn jemanden gefunden, der ihm auf die Schnelle unter die Arme greifen kann?
Nee, habe ich nicht. Ich habe nämlich heute Morgen noch mit Freddy geredet. Und da hat er mir gesagt, das sei alles im grünen Bereich.
Oh.
Das kannst du laut sagen. Oh, was soll denn das, wenn es Probleme mit dem Projekt gibt? Warum erzählt Freddy dir das? Warum kommt er nicht zu mir?
Du, das kann ich dir auch nicht sagen. Da musst du schon Freddy fragen.
Das ist toll.
Aber wenn er nicht zu dir kommt, dann vermute ich, er hatte nicht das Gefühl, zu dir kommen zu können.
Ach komm, warum das denn? Ich tue doch wirklich, was ich kann. Meine Tür steht immer offen. Bin ich so ein Monster?
Ach, natürlich nicht. Das sagt ja auch niemand. Aber du bist eben immer noch der Vorgesetzte und kein Kumpel.
Ja, gut.
Ja, das muss doch gar nicht sein. Aber du musst Mittel und Wege finden, um deinen Mitarbeitenden Sicherheit zu vermitteln. Sicherheit, dass du ihre Leistungen ebenso wahrnimmst wie ihre Grenzen. Sicherheit, dass Fehler passieren können, ohne dass direkt Köpfe rollen. Sicherheit, dass deine Tür auch dann offen steht, wenn es mal Probleme gibt. Ich weiß, das ist alles nicht so einfach. Ich habe das jahrelang nicht hingekriegt. Aber es ist hinzukriegen.
Klingt nach einem weiteren Punkt auf der To-Do-List. Aber was soll's. Dafür habe ich unterschrieben.
Wo gehst du denn jetzt hin?
Zurück ins Büro natürlich. Freddy ist garantiert noch da. Ich bespreche jetzt mit ihm, wie wir weitermachen. Mhm. Und dann schicke ich ihn für heute erstmal nach Hause.
Je stärker ausgeprägt das Vertrauen innerhalb einer Beziehung ist, desto sicherer ist diese Beziehung auch. Das gilt im privaten Kontext ebenso wie im beruflichen. Und je sicherer ich mich in einer Beziehung fühle, desto mehr komme ich auch aus mir heraus, desto mehr investiere ich in die Beziehung. Und mit jeder gemeinsam gemeisterten Herausforderung festigt sich das Vertrauensverhältnis weiter. So können Führungskräfte ein Arbeitsumfeld fördern, in dem Zusammenhalt großgeschrieben wird und in dem Mitarbeitende ihr Potenzial ausschöpfen können. Ein Arbeitsumfeld, in dem alle gut und gerne arbeiten. Ich bin Viktor Redman und ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal hier zu begrüßen, wenn es wieder heißt Big Boss Theory 2. Drum prüfe, wer sich ewig bindet.